Er ist Herr über alle Dunkelheit. Und das soll das Thema für diesen Nachmittag sein. Und ich möchte mit euch Gottes Wort lesen aus 2. Mose 10. 2. Mose 10, Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus gen Himmel, dass eine Finsternis über das Land Ägypten komme, sodass man die Finsternis greifen möge. Und Mose streckte seine Hand aus gen Himmel. Da entstand im ganzen Land Ägypten eine dichte Finsternis, 3 Tage lang. Sie sahen einer den anderen nicht. Und keiner stand auf von seinem Platz, 3 Tage lang. Aber alle Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Und der Pharao rief Mose und sprach: Ziehet hin, dienet dem Herrn, nur euer Kleinvieh und eure Rinder sollen zurückbleiben, auch eure Kinder mögen mit euch ziehen. Und Mose sprach: Auch Schlachtopfer und Brandopfer musst du in unsere Hände geben, dass wir dem Herrn, unserem Gott, opfern. So muss auch unser Vieh mit uns ziehen, nicht eine Klaue darf zurückbleiben. Denn davon werden wir nehmen, um dem Herrn, unserem Gott, zu dienen. Wir wissen ja nicht, womit wir dem Herrn dienen sollen, bis wir dorthin kommen. Aber der Herr verhärtete das Herz des Pharao und er wollte sie nicht ziehen lassen. Und der Pharao sprach zu ihm: Geh hinweg von mir, hüte dich, sieh mein Angesicht nicht wieder. Denn an dem Tag, da du mein Angesicht siehst, wirst du sterben. Und Mose sprach: Du hast recht geredet. Ich werde dein Angesicht nicht mehr wiedersehen. Das ist eine Geschichte, die passt in jede Kinderstunde. Die 10 Plagen, habt ihr alle schon auswendig gelernt? Wie heißt die erste? Keine Ahnung. Die zweite? Wer bietet mehr? Na, wir können ja mal ein bisschen nach vorne blättern. Wo ging das los? Die erste Plage ist ja ziemlich bekannt. Da wurde das Wasser zu Blut. In der zweiten Plage, da wurden die Frösche geschickt und die kamen sogar bis ins Schlafzimmer. Und so geht das immer weiter. Und wir sind jetzt bei der 9. Plage angekommen. Und das ist eine ganz besondere Plage. Es gab ja einige Plagen, die haben alle betroffen. Aber bei dieser Plage war es nicht so, dass alle betroffen waren. Denn wir haben gelesen, die Kinder Israel hatten Licht in ihren Wohnungen. Jetzt stellt euch vor, man hätte eine Drohne gehabt. Hast du eine Drohne zu Hause? Wie heißt du? Nochmal? Johann. Wer hat eine Drohne zu Hause? Gar. Berufsbedingt, ja. Und wenn man jetzt mit einer Drohne über das Lager geflogen wäre, dann wäre es ganz komisch gewesen. Es wäre alles dunkel gewesen. Aber es wäre nicht überall dunkel gewesen, sondern überall waren so kleine Lichter. Und wo waren die Lichter? Jetzt, wen frage ich jetzt? Josef. Ja, sehr gut, der ist hellwach. Die Lichter waren bei den Israeliten. Das heißt, Gott hat eine Unterscheidung gemacht. Er hat gesagt, die Ägypter, die haben Dunkelheit, aber die Israeliten, die hatten Licht. Und jetzt interessiert mich natürlich brennend als Elektriker, wieso hatten die Licht? Gab es einen Unterschied zwischen den Häusern der Ägypter und den Häusern der Israeliten? Was hatten die Israeliten in ihrem Haus, was die Ägypter nicht hatten? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Denn die 10. Plage hat unmittelbar nach der 9. Plage stattgefunden. Vielleicht ist das eine Hilfe. Ein Lamm. Und das ist das Thema meiner Predigt. Ich möchte heute gerne etwas sagen über eine christliche Familie und was unsere Familien ausmacht. Wenn man mich fragen würde, was ich für ein Typ bin, dann würde ich sagen, ich bin schon ein Familienmensch. Also ich habe 6 Kinder, dazu noch passend eine wunderbare Frau. Und ich habe, als die Kinder noch kleiner waren, das echt genossen, den Wahnsinn zu Hause. Ja. Es flog immer was um am Abendbrotstisch und wenn wir Leute zu Besuch hatten, dann haben wir immer gesagt, zieh alte Sachen an. Wenn du da sitzt, da fliegt dir immer mal ein Glas Orangensaft um die Ohren oder irgendwie. Es klappt nicht alles so, wie es klappen soll, aber es war trotzdem der Himmel. Und wo dann einer nach dem anderen sich verabschiedet hat, dann habe ich echt immer schwarz getragen. Aber ist ja irgendwie normal. Sie gehen dann irgendwann wieder. Ist auch schön. Aber unsere Gemeinden bestehen aus Familien. Und die Gesundheit unserer Gemeinden, die hängt im Wesentlichen ab, wie gesund unsere Familien sind und auch, wie gesund unsere Ehen sind. Ich klammer jetzt mal die Singles aus, die will ich damit nicht diskriminieren. Ich nehme sie sehr ernst, aber lebt einfach damit, dass ich heute mal etwas über christliche Familie sage. Und jetzt schauen wir in die Bibel und wir fragen uns, wo finde ich denn ein gutes Bild, wo ich lernen kann, was ein Merkmal einer christlichen Familie ist. Ich habe mal einen Satz gelesen, der heißt, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und das ist nicht ganz unwichtig. Das gilt für eine christliche Gemeinde. Ich habe heute in der Hauskreisversammlung gesagt, da wurde vor der Gemeinde angesagt, ja, wir haben überlegt, wir gründen jetzt einen Posaunenchor und wir gründen auch noch einen Chor und wir machen noch das und jenes. Und da habe ich ihnen gesagt, wisst ihr was, vor 4 Jahren war ich mal bei euch, da ging es bei euch nur um Christus. Ihr wart alle aus der Kirche rausgegangen, ihr hattet so einen Hunger nach Gottes Wort. Ich habe nichts gegen Posaunenchor, wirklich nicht, ja, wunderbar. Auch nicht gegen Chor, aber versteht mich richtig, das ist nicht die Hauptsache. Und wenn wir über ganz viel Beiwerk, was wir so organisieren in unseren Gemeinden, die Hauptsache vergessen, dann kann es sein, dass wir irgendwann biologisch aussterben, dass das Leben weicht. Und dann interessiert mich natürlich, was ist denn das Leben? Was hält eine Gemeinde denn am Leben? Wie können wir dafür sorgen, dass hier in diesem Raum Alte und Junge sitzen? Und dass nicht das Fiepen der Hörgeräte irgendwann das Quietschen der Neugeborenen übersteigt. Ich freue mich immer, wenn kleine Kinder im Gottesdienst sitzen. Und die dürfen quäken und dürfen auch Geräusche von sich geben. Und ich freue mich für meine lieben alten Geschwister, dass es Hörgeräte gibt. Überhaupt keine Frage. Aber ich finde, es ist normal, dass alle da sitzen. Und dass nicht im Keller der Jugendkreis ist und auf dem Dachboden sind die Kinder. Ich bin schon voll traurig, wenn die Kinder hier überhaupt rausgeführt werden vor dem Gottesdienst. Wir gehören alle zusammen. Und der hier vorne ist, der muss so predigen, dass alle ihn verstehen. Auch die Kinder ihn verstehen. Und dass die Kinder kapieren, was ich eigentlich von ihnen will. Und so eine Geschichte mit der, die wievielte Plage, also Josef, jetzt lasse ich dich in Ruhe, der hat das Pech, dass ich seinen Namen kenne. Die 9. Plage, die sollt ihr nie wieder vergessen. Gott schickt eine Plage und er schickt die Plage der Finsternis. Und jetzt haben wir gerade in dem Lied gesungen, dass Gott die Finsternis besiegt. Das ist ja ein Prinzip in der Schrift. Vielleicht können wir mal einen Vers lesen aus 1. Petrus 2. Da sagt Gott durch Petrus in Vers 9 am Ende, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist mit uns passiert. Also bevor ich mich bekehrt habe, war ich in der Finsternis. Ich habe überhaupt nicht durchgesehen. Ich habe eigentlich nichts gesehen. Ich hatte kein Licht. Ich konnte nicht leben. Und ich finde diese Beschreibung in 2. Mose 10, jetzt in Corona, und ich war ja alle schon mal in Quarantäne, wunderbar. Da kann man irgendwie die Ägypter so ein bisschen nachvollziehen. 3 Tage war Dunkelheit. Und Gott definiert jetzt, was Dunkelheit ist. Sie sehen einer den anderen nicht. Wisst ihr, was das ist? Das ist unsere moderne Gesellschaft. Wir sehen den anderen auch nicht mehr. Ich entsinne mich, ich habe 20 Jahre in Leipzig gelebt. Ich wechsle jetzt trotzdem nicht die Mundart. Und da hatten wir eine alte Schwester und die wohnte in Grünau. Das ist da so die Plattensiedlung. 15 Geschosse und in jeder Geschossebene 10 Wohnungen. Und ein Geschoss unter ihr starb eine Frau. Nach 6 Wochen hat man es gemerkt, dass die ja gar nicht mehr rauskommt. Und dann kam auch schon der Geruch durch das Loch. Dann hat man sie rausgeholt. Und ich fand es sehr interessant, dass ich jetzt in den Nachrichten gelesen habe, dass die englische Regierung vor 2 Jahren ein Ministerium für Einsamkeit gegründet hat. Habt ihr das gelesen? Das ist kein Witz. Es gibt in England einen Einsamkeitsminister. Und in Deutschland, wenn sie denn zu Wort kommen, kommen die Soziologen und sie sagen, Freunde, im Moment sterben bei uns mehr Leute an Einsamkeit als an Corona. Das ist das viel größere Problem. Ich habe eine Schwester, also ich habe auch eine Schwester, das stimmt. Ich kenne eine junge Schwester, die arbeitet in einem Altenheim in Mitteldeutschland. Und sie sagt, Klaus, bei uns sind in den letzten 1,5 Jahren 11 Alte rausgetragen worden, tot, die alle an Einsamkeit gestorben sind. Das dürfen wir aber nicht sagen. Sie wurden nicht besucht. Keiner hat sie gefragt, wie es ihnen geht. Sie mussten alleine essen und sie haben es einfach nicht verkraftet. Und wir sind als Menschen so geschaffen, dass wir einen Mund haben, zwei Ohren haben. Wir können kommunizieren, wir haben Augen. Und jeder von euch weiß, dass wir von einem Gegenüber leben. Wenn man mich jetzt fragen würde, was ist Leben? Dann ist eine gute Definition, Leben ist eine Summe von Beziehungen. Und wenn ich keine Beziehungen mehr habe, dann lebe ich nicht mehr. Und die Ägypter hat eine schreckliche Plage getroffen, indem nämlich die Dunkelheit kam. Und die Dunkelheit hat dazu geführt, dass sie 3 Tage keinen Kontakt zur Außenwelt hatten. Also mich hat man 9 Tage weggesperrt. Am ersten Tag war ich fröhlich, habe ich angefangen zu lesen. Ich habe so einen Berg Bücher zu Hause, die ich noch lesen musste. Am 2. Tag war ich fast fröhlich, am 3. Tag wurde ich etwas ruhiger. Ich kann euch sagen, wie ich am 7. Tag war. Am 7. Tag saß ich in meinem Wohnzimmer und habe geheult. Ich sagte zu meiner Frau, lass mich hier raus. Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann den nicht sehen, ich kann den nicht sehen, ich kann zu dem nicht gehen. Und wenn ich vor die Haustür gehe, dann muss ich Angst haben, dass unten einer kommt und kontrolliert mich. Ich wäre verrückt. Dabei lebe ich noch auf einem Grundstück mit 20.000 Quadratmetern. Ich konnte immer mal meine Runde drehen und mal noch in den See spucken. Wenn ich jetzt gedacht hätte, ich lebe in der Platte, 2,5 Zimmerwohnung, 44 Quadratmeter, was machen denn die Leute? Und dann hast du vielleicht noch Kinder, die am Rad drehen. Und manchmal drehen auch Eltern am Rad. Das ist Ägypten wie in der 9. Plage. Dunkelheit und einer sieht den anderen nicht. Aber wisst ihr, das ist nicht nur wegen Corona so, sondern die Sünde sorgt dafür in unserem Leben, dass wir einer den anderen nicht sehen. Wir sind Egoisten. Wir wollen, dass es uns gut geht. Ich interessiere mich einfach nicht für den anderen. Ich frage ihm nicht, wie es geht. Wir haben auf dem Reiherhals 50 Betten, wir haben im Jahr 3000 Gäste. Und ich kann euch sagen, 90% kommen und sagen, ach Klaus, super, dass ich dich sehe. Kann ich mal mit dir reden? Ja, und wenn ich das schon einmal höre, da, klar, ich bin ja freundlich, ich bin Christ, ich sage, ja, du kannst mit mir reden. Und dann redet er mit mir. Aber er redet nicht mit mir, sondern er redet nur alleine. Und nach 2 Stunden sagt er dann, vielen Dank für das gute Gespräch. Ich sage, Ju, darf ich dich mal kurz unterbrechen? Es war kein Gespräch. Du hast mir ein Ohr abgekaut. Du hast deinen ganzen Müll bei mir abgeladen, aber du hast in den 2 Stunden nicht einmal gefragt, wie es mir geht. Überhaupt nicht. Naja, dafür bist du doch da, du bist doch Seelsorger. Na, ich sage danke. Ich bin auch ein normaler Mensch. Ich freue mich auch mal, wenn mal einer zu mir sagt, kannst du mir mal sagen, wie es dir geht? Also ihr müsst jetzt nicht nach der Stunde alle zu mir kommen, mich fragen, wie es mir geht. Also es geht mir im Moment prächtig. Einer sieht den anderen nicht. Wie stehst du eigentlich frühs auf, wenn du mit dem ersten Bein aus dem Bett baumelst? Ist dein erster Gedanke, an diesem Tag muss es mir gut gehen? Alle am Strand zu stehen, damit Papa Freude hat? Oder fragst du dich vielleicht als Ehemann, wie mag wohl meine Frau heute den Tag verbringen? Was geht der durch den Kopf? Was liegt bei meinen Kindern an? Bei meinen Arbeitnehmern? Berufskollegen? Meinen Freunden? Gibt es irgendjemanden, den ich heute früh noch anrufen sollte? Den ich noch eine WhatsApp schicken sollte? Siehst du den anderen eigentlich? Die Ägypter, da hat einer den anderen nicht gesehen. Und ich habe manchmal den Eindruck, das wird die größte Plage in unserer Gesellschaft, die Vereinsamung und dieser totale Egoismus, dass es mir völlig Banane ist, wie es dem anderen geht. Und das ist krank. Ihr lebt ja noch wenigstens in netten Dörfern so, ja, dann kennt man schon mal die Namen von dem anderen. Man kann mal gucken, da ist das Gras nicht gemäht. Okay, hat er vielleicht ein Problem, muss ich mal rüber gucken, dann mache ich das für einen. Bei uns ist so eine Kleinstadt, 3.500 Leute und da sind Geschwister hingezogen, die sind Christen, sind Rentner, sie sind einfach umgezogen, um missionarisch zu arbeiten, aber nicht so voll tönen, sondern sie wollten einfach da leben. Und der Mann ist Bauer, so mit ganzem Herzen Bauer, hat einen kleinen Trecker und hat dann so ein paar Wiesen sich gepachtet. Und wenn der erstmal auf dem Trecker sitzt und mäht seine Wiesen, dann kriegt der ganz schlecht die Handbremse angezogen. Also dann mäht der und mäht der, egal ob ihm der Acker gehört oder nicht. Und plötzlich hat er gedacht, Mensch, jetzt habe ich einfach den Nachbaracker angefangen, mache ich den noch mit fertig. Und als der fertig war, dann kommt der Besitzer von dem Nachbaracker voll aufgeregt angerannt. Ja, lieber Mann, sagen Sie mal, das ist doch mein Acker. Ja, ja, sagt er, habe ich mitgemäht. Ja, ja, und was wollen Sie jetzt dafür haben? Ich will nichts dafür haben. Wie, nichts? Das hat mir einfach Freude gemacht. Ich will nichts dafür haben.
Er sagt, das habe ich noch nie erlebt. Ich bin 77. Aber dass hier einer kommt und macht was für mich und will da kein Geld, das habe ich noch nie erlebt. Ja, sagt er, das ist doch eine schöne Gelegenheit. Haben Sie jetzt das erste Mal erlebt. Ich bin nämlich Christ. Ich bin einer, dem viel geschenkt wurde und ich verschenke gerne auch meinen Diesel weiter von meinem Trecker. Und das hat den voll ins Grübeln gebracht. Wieso gibt es einer, der mich sieht, der meinen Acker sieht und der dann denkt, okay, wenn ich dessen Acker mitmähe, dann freut er sich vielleicht. Und fährt der, dass dem das voll entgegenkam und das für ihn null Opfer war, hat er ihm natürlich nicht gesagt, aber das hat seine Wirkung nicht verfehlt. Die Ägypter, sie sahen einer den anderen nicht und keiner stand von seinem Platz auf 3 Tage lang. Totale Untätigkeit. Weißt du, Leute, die in der Finsternis wohnen, da kommt hinten nichts mehr raus. Die kriegen nichts gebacken. Was für Frucht bringen wir, wenn wir nicht an Gott glauben? Was machen wir? Wir leben unser Leben, wir ziehen hinterher einen Strich drunter und wir fragen uns, was kommt eigentlich bei raus? Als meine Eltern starben, habe ich mich so gefragt, was war das eigentlich für ein Leben, was meine Eltern hatten? Die waren Christen, ich habe noch 4 Geschwister, sie haben uns großgezogen und sie waren sehr einfach. Also meine Mutter war so, da haben wir die Zeugen Jehovas bei uns geklingelt und meine Mutter ging dann an die Tür und dann dachte ich, ah, die ist denen ja theologisch gar nicht gewachsen und da gehst du mal lieber hin und man hat ja so eine Phase als Kind, wo du denkst, du weißt wirklich Sachen besser als deine Eltern. Aber ich habe es dann doch nicht gemacht, habe hinter der Tür gelauscht und dann hat meine Mutter in ihrer einfachen Art diesen Leuten so entwaffnende Antworten gegeben, dass ich also tatsächlich meinen Hut gezogen habe und gedacht, ein Glück, dass ich mit meinem vertieften theologischen Fachkenntnis da jetzt nicht in die Diskussion eingestiegen bin. Das waren meine Eltern. Und als sie die Augen zugemacht haben, da konnten die einen Strich drunter machen und sie konnten sagen, wir gehen in den Himmel und wir nehmen alle unsere 5 Kinder mit. Und eine Riesenspur von Segen. Und wenn ich manchmal die A4 langfahre, ich komme aus Jena, dann setze ich schon mal den Blinker und fahre schnell zum Friedhof, setze mich 10 Minuten an das Grab meiner Eltern und bin einfach nur dankbar, voll dankbar. Ihr Leben war nicht umsonst. Das waren keine Typen, die in der Dunkelheit gesessen haben, ihr Leben lang und die 3 Tage nicht aufgestanden sind, wo nichts hinten rausgekommen ist, nichts. Und dann lernst du Leute kennen, die haben ihr ganzes Leben versemmelt. Die leben im Streit. Die Familie ist ein Schlachtfeld. Es ist grausam. Und wir leben in der Uckermark wirklich in einer Bevölkerungsschicht, wo du kaum noch funktionierende Elternhäuser hast. Ich habe 2 Kinder, die sind beide Lehrer an derselben Schule auch noch an der Schule, an der sie früher waren als Kinder, sind jetzt wieder gelandet. Und wenn die mir ab und zu mal erzählen, wie ihre Elterngespräche ablaufen, da wird mir regelrecht schlecht. Die Kinder sind krank, psychisch krank, körperlich krank. Mein ältester Sohn ging in eine Klasse und in dieser Klasse war er der Einzige, der mit Vater und Mutter zusammengelebt hat, der Einzige. Sodass seine Mitschüler zu ihm gesagt haben, Frieder, wenn du nach Hause gehst, weißt du eigentlich, was du hast, dass da die Tür aufgeht und da steht hinter der Tür Vater und Mutter. Und da hatte er einen Schulkollegen, der kam oft bei uns zu Besuch, weil er eine warme Mahlzeit abends cool fand. Und dann habe ich den gefragt, ich sage, Mensch, was wünschst du dir zu Weihnachten? Und da sagte er, Herr Günschel, ich wünsche mir einen neuen Vater, der mal ein Vierteljahr bleibt. Da war plötzlich ein ganz betretenes Schweigen bei uns am Abend. Zwischen meine anderen Kinder, die wussten überhaupt nicht, was der meint. Ja. Er sagt, die meisten, die meine Mutter angeschleppt bringt, die bleiben so 4 Wochen, 6 Wochen, das sind alles blöde Ärsche. Das war alles so seine Wortwahl und dann gehen die wieder. Ich wünsche mir einen, der wenigstens mal ein Vierteljahr bleibt. Das sind doch bescheidene Wünsche, oder? Wisst ihr was, das ist Ägypten. Wir leben in Ägypten und in Ägypten ist es dunkel. Und die Leute stehen nicht auf von ihrem Stuhl. Sie kriegen nichts gebacken, nichts. Und deswegen brauchen wir Licht. Wir brauchen Licht. Und dann erleben wir, wie Gott uns rettet. Nach 1. Petrus 2 führt er uns aus der Finsternis, nicht nur in das Licht, sondern, was steht in 1. Petrus 2? In ein wunderbares Licht. Und jetzt haben die Israeliten Licht. Und jetzt komme ich zurück zu meinem Thema, was macht eine christliche Familie aus? Es macht eine christliche Familie aus, dass im Zentrum dieser Familie ein Lamm lebt. Na, jetzt kann sich das vielleicht maximal der Alexander leisten, dass er zu Hause in seiner Wohnung ein Lamm rumspringen lässt. Ihr wisst, dass das eine Bildersprache ist. Und ich gehe jetzt mit euch zu einem Vers, den ich so genial finde. Und der steht in Offenbarung 21. Und ich bitte euch, mit aufzuschlagen. Offenbarung 21, Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm.
Aha, das Lamm.
Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, auf dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm.
Das ist doch ein Hammer, oder? Du schlägst 2. Mose 10 auf, du wühlst ganz am Anfang der Bibel und da kommt so ein Bild und das Bild bedeutet, die Häuser der Israeliten, die hatten Licht in ihren Häusern, weil sie das Lamm hatten. Und dann liest du die ganze Bibel durch und kommst nach Offenbarung 21 und dann sagt Gott, pass mal auf, ich beschreibe dir jetzt mal den Himmel. Weißt du, wie der Himmel ist? Der Himmel ist so, dass der Himmel keine Lampe braucht. Denn die Lampe im Himmel ist ein Lamm. Und da merke selbst ich, der ich nicht so helle bin, dass der Kreis sich irgendwo schließt, oder? Wenn schon die Kinder Israel in ihren Häusern ein Lamm hatten und wenn im neuen Jerusalem ein Lamm das Zentrum ist, dann ist es doch klar, was Gott wichtig ist. Und die Lösung für unsere Familien ist, wir brauchen Christus. Und nicht nur als Sonntagsbekenntnis. Und wir brauchen auch nicht nur so ein Holzschild bei uns im Flur hängen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das kannst du gerne aufhängen. Ich habe nichts dagegen, aber wenn das alles ist, dann sage ich dir, das ist noch nicht mal ein Lämmchen, das ist gar nicht. Ich möchte uns sehr ermutigen, zum Beispiel regelmäßige Familienandachten durchzuführen. Bete mit deinen Kindern, damit sie sich angewöhnen, selbst zu beten. Sorge dafür, dass deine Kinder dich zu Hause erwischen, wie du in deinem Arbeitszimmer auf den Knien liegst und betest. Und du darfst laut beten. Und wir dürfen zusammen mit unseren Frauen beten. Wir dürfen für unsere Kinder beten. Wisst ihr, dass das das erste Missionsfeld ist? Wir können uns alle Missionseinsätze hier in Hermersdorf oder Hormersdorf oder wie die Nester hier alle heißen, die können wir uns alle sparen, wenn wir nicht zu Hause anfangen. Wenn wir nicht zu Hause dafür sorgen, dass Christus da ist. Und Christus bringt Licht. Wir können... Die spannendsten Momente meines Familienlebens waren immer das Abendbrot. Also früh ist es immer Hektik, klar, bis die dann alle ihre Müsli dahinter gekippt haben und so. Dann waren sie alle schon zu spät und dann musste ich die Kinder den Bus hinterherfahren, weil sie den nicht geschafft haben und so. Also es ist so die übliche Morgensbeschäftigung. Mittags kommen die Kinder nach Hause oder sie kommen auch nicht nach Hause. Aber abends sind alle zusammen und abends wurde erzählt. Es wurde erst gegessen und dann wurde erzählt. Und irgendwann, wenn die Kinder in so ein Warum und Wieso und verstehe ich nicht Alter kommen, dann darfst du gerade deine Mahlzeiten nicht abbrechen. Dann isst einfach 3 Brote mehr. Ich habe auch in der Zeit zugenommen. Das ist alles legitim für Männer. Man nimmt dann auch wieder ab als Opa. Aber in der Zeit kannst du reden und sie brauchen eine Plattform zum Reden. Und dann kann man ihnen sagen, weißt du, alle deine Fragen, warum du in der Schule Evolutionstheorie lehrst, warum neben dir jetzt ein Junge sitzt, der zu Hause mit 2 Männern lebt, alles, was du erlebst, das können wir zu Hause diskutieren. Und zwar, ich erzähle dir das alles und erkläre es dir mit Christus. Wir haben eine Lampe. Und es ist irgendwie voll logisch. Hast du eine Kopflampe, Josef? So ein Ding hier? Bang. Also bei uns ist es richtig dunkel. Und wenn du keine Lampe hast, kannst du dich nicht orientieren. Ich bin neulich hier fast hingeflogen, da auf dem rutschigen Grundstück vom Alexander. Da könnt ihr auch mal mehr Lampen installieren da. Das verstehen wir alle, dass wir Lampen brauchen. Wir brauchen Licht, wenn wir uns orientieren wollen. Wenn ich von A nach B kommen will, brauche ich eine Lampe. Und mein Kind braucht irgendwo Licht in seinem dunklen Schädel. Das kriegt so viel Input. Es hört so viel Blödsinn. Es wird mit so viel Dunkelheit konfrontiert. Und dann sage ich dir, pass auf, ich werde jetzt Licht in deinen Schacht bringen. Und ich als Kind, als ich so alt war wie, so wie du. Wie heißt du? Nee, du nicht. Nee, hinter ihm. Ach komm, sagt einfach alle. Du bist Elia. Dich meine ich eigentlich, ja, okay. Ja, du bist Thomas, du darfst dich auch mit angesprochen fühlen.
Als ich Jugendlicher war, da war ich in der Schule in der DDR und wir haben Evolutionstheorie gelernt und das war alles klar, das war bewiesen, da gibt es nichts zu rütteln. Und dann bin ich brav nach Hause gegangen, sonntags gehe ich in die Gemeinde, höre genau das Gegenteil. Auch sehr glaubwürdig. Und trotzdem sitzt du zu Hause und du wirst doch verrückt, oder? Und wenn du anfängst nachzudenken, dann sagst du, Moment mal, irgendwas kann ja nicht stimmen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Lehrer blöd sind. Das kann einfach nicht sein. Währenddessen der olle Prediger, der da vorne predigt, da würde ich schon eher für möglich halten, dass der im Moment nicht so durchsieht. Also so denkst du ja schon mal als Jugendlicher. Und dann haben wir immer Weihnachten gefeiert, logisch, im Osten. Und ich habe eine Oma gehabt, die war im Westen. Und die hat uns immer zu Weihnachten ein Bücherpaket geschickt. Das war der Höhepunkt. Und die wusste auch ungefähr, wie alt wir sind. Meine Geschwister, die sind alle so 10, 16 Jahre älter, meine Eltern. Das war ein ganz feierlicher Moment. Bücherpaket aufgemacht. Und als ich 15 oder 16 war, lag in diesem Paket ein Buch von Wilder Smith, Herkunft und Zukunft des Menschen. Das habe ich gelesen und dieses Weihnachten habe ich nie vergessen. Ich habe dieses Buch förmlich gefressen. Ich habe es gelesen und nochmal gelesen. Und endlich kommt ein Wissenschaftler, zeigt mir Bilder von Menschen und Dinospuren in einem Fossil und er sagt, lieber Leser, es ist kein Widerspruch an die Schöpfung zu glauben. Es gibt eine Fülle von Wissenschaftlern, die das untersucht haben, das Schöpfungsmodell. Es ist absolut glaubwürdig. Und ich habe gedacht, Halleluja! Und jetzt bin ich 40 Jahre älter, bin Verleger und hatte die Chance, die Biografie dieses Mannes in Deutschland wieder neu rauszugeben. Und seit einem Jahr ist das Buch wieder lieferbar. Es heißt Ein reiches Leben, soweit der Werbeblock. Aber ich dachte, das hat er einfach verdient. Der Mann hat mir einen großen Knoten im Hirn gelöst und er hat reingeleuchtet. Endlich war Licht da. Ich kann nicht damit leben, wenn ich Dinge nicht verstehe. Und ich glaube, dass viele junge Leute auch heute durch die Gegend rennen und sie sagen, okay, da ist Dunkelheit, aber sehr attraktiv und da ist Licht, nicht so attraktiv. Wofür soll ich mich jetzt entscheiden? Und irgendwann merkt ihr hoffentlich, wie bekloppt es ist, in der Dunkelheit zu wohnen und sich dort aufzuhalten, Gott auszuschalten, kein Licht zu haben, den anderen nicht zu sehen, 3 Tage nicht aufzustehen. Und dann sehnt ihr euch irgendwann danach, dass ihr Licht bekommt. Wir wollen einen Vers lesen aus Hiob 18. Hiob 18, Vers 5. Doch das Licht der Gesetzlosen wird erlöschen und nicht leuchten wird die Flamme seines Feuers. Das Licht wird finster in seinem Zelt und seine Lampe erlischt über ihm. Das ist ein Zitat von einem Freund von Hiob. Das ist auch in einem anderen Zusammenhang, aber für sich gesehen ein Megavers. Die Leute sehnen sich eigentlich nach Licht. Und sie wissen, wenn sie Licht bekommen wollen, müssen sie auf die Knie und sie müssen zum Kreuz und sie müssen ihr Bankrott erklären. Und das wollen sie nicht. Und deswegen bleiben sie in der Finsternis. Sie suhlen sich in der Finsternis. Sie lieben die Sünde. Und heute in Deutschland leben wir, indem wir die Ehe abgeschafft haben und die Zweigeschlechtlichkeit, wirklich in totaler Finsternis. Und da ist es so gut, dass es Häuser gibt, überall im Erzgebirge und im Vogtland und in der Uckermark, wo noch Licht brennt. Und bei uns ist es so, dass das Licht wirklich die Leute anzieht. Es gibt kaum einen Nachbarn, der in unserer Umgebung wohnt, der uns noch nicht besucht hat. Und neulich kam eine Frau, das ist unsere direkte Nachbarin, die ist so um die 70, die klingelte und dann stand sie da. Oh, wir hatten natürlich vereinbart, sie sollte auch zum Abendbrot kommen, auch wieder mit alten Sachen. Na jawohl, bei mir geht's jetzt. Und dann steht sie da alleine an der Tür. Ich sage, wo ist denn Ihr Mann, Frau Schreiber? Ach, der spielt mit meinem Ex-Mann Doppelkopf heute Abend. Ja, dachte ich, auch eine Variante. Dann saß sie also alleine da, haben wir so ein bisschen erzählt mit ihr, so ihre ganze Lebensgeschichte. Sie hat uns gefragt, wie wir leben, was wir für ein Lebensprinzip haben. Na, das war natürlich eine Steilvorlage, da haben wir erzählt, wie wir so leben, was wir erleben mit Gott. Und ich dachte, ja, um 9 wird sie so anständig sein und gehen. Sie ging nicht, sie ging um 10 nicht, um 10:30 endlich erste Anzeichen. Und als wir sie dann endlich bis zur Tür hatten und sie redete immer noch, blieb sie plötzlich stehen, dreht sich um und sagt zu mir, Herr Günschel, eins sage ich Ihnen, Sie haben hier den Himmel auf Erden. Und da dachte ich, Amen. Da kommt eine Frau aus der Finsternis und sagt mir genau die Wahrheit. Und sie war wie eine Mücke, die um das Licht schwirrt. Die hat gesagt, warum lebe ich eigentlich nicht nur für sie? Warum gibt es in meinem Leben einen Ex-Mann? Warum habe ich eine kaputte Beziehung? Warum bin ich noch so bekloppt im Bügel für alle beide? Was ist eigentlich los? Und dann komme ich zu einer Familie, das ist ja wie im Mittelalter bei Ihnen. Die Kinder machen ja sogar, was sie sagen. Da hatte ich gerade mal einen guten Tag erwischt jedenfalls. Oder die Kinder haben an dem Tag nicht versucht, die Revolte zu probieren. Jedenfalls, sie haben den Müll rausgebracht an diesem Abend. Nein, wir haben auch über ganz viele andere Sachen gesprochen. Plötzlich guckt sie mich so an und sagt, Herr Günschel, wie lange sind Sie verheiratet? Ich sage, 34 Jahre. Ja, mit dieser Frau die ganze Zeit. Ja, ich sage, wie denn sonst? Und haben Sie die Kinder alle mit der Frau? Ich sage, hundertprozentig. Also sind ja schon manchmal irgendwie so indiskrete Fragen. Und dann sagt sie zu mir, jetzt mal ehrlich, Herr Günschel, haben Sie schon mal darüber nachgedacht, Ihre Frau zu verlassen? Na, ich sage, ich bin doch nicht bekloppt. Ich kriege doch keine mehr. Nein, ich habe zu ihr gesagt, ich kann Ihre Frage gut verstehen. Ich kann sie wirklich gut verstehen. Und ich bin auch nicht davor gefeit, meiner Frau untreu zu werden. Aber ich bete jeden Tag dafür, dass Gott mich bewahrt. Und ich weiß, dass als Gott mir meine Frau gegeben hat, er mir eine unglaubliche Perle gegeben hat. Nur leider mache ich mir das zu selten bewusst. Aber eigentlich weiß ich es. Und so gab es ein Thema nach dem anderen. Wisst ihr was? Die Leute in eurer Nachbarschaft, die in der Dunkelheit leben, die sind sehr, sehr neugierig und die wollen wissen, wie ihr lebt. Und sie wollen wissen, warum in euren Häusern Licht brennt. Sie wollen wissen, warum ihre Kinder anders leben als eure Kinder. Sie wollen das wissen. Und dann könnt ihr es ihnen erklären. Frau Schreiber, auch wenn das jetzt alles ein bisschen fromm klingt, in unserem Haus geht es um Christus. Wir stehen früh auf und wir fragen Christus, was wir tun sollen. Und wir gehen abends ins Bett und wir preisen unseren Heiland. Wir machen das nicht, weil wir zu einer Religionsgruppe gehören oder weil wir irgendwo hinlatschen jeden Sonntag oder jenes oder dieses oder weil unsere Eltern uns das verdonnert haben, sondern ich kann Ihnen nur eins sagen, das ist mein Leben. Und wenn ich Christus nicht hätte, hätte ich nichts. Und dann haben wir Ihnen eine Geschichte erzählt. Wir haben bei uns ein Haus, das haben wir vor 20 Jahren gebaut. Also einige von euch kennen die Geschichte schon, ihr könnt jetzt mal ganz kurz ein Powernapping machen. Und dann hatten wir vergessen, eine Leiter zu bestellen. Die Geschichte habe ich der Frau an dem Abend noch erzählt. Und das musste eine Stahlleiter sein, die musste feuerhemmend sein. Und wenn wir die nicht gekriegt hätten, dann hätte der ganze Bau gestanden. Und wir haben das einfach verrasselt. Na, ich rufe den Vertreter an, wir brauchen die Treppe. Firma in Berlin, der kommt angetrottelt, guckt sich alles an und sagt, ja, Herr Günschel, in 8 Wochen können wir liefern. Ich sage, es geht nicht, lieber Mann, wir brauchen die nächste Woche. Ja, sagt er, ich verwünsche dir was, geht nicht, wir haben unsere Termine, ich habe alles notiert. Und meine beiden Kinder, die waren so 14, 15, die standen ganz betröppelt neben mir. Der Mann fuhr wieder weg. Der eine von meinen Söhnen sagte, na Papa, was machen wir denn jetzt? Und der andere sagte, Papa, beten. Ja, ich sage, du bist wieder ganz frommer. Bete mal für eine Stahltreppe. Also haben wir gebetet. Auf die Knie. Herr, mach doch, dass wir in einer Woche die Stahltreppe kriegen. Nach 6 Tagen ruft der Mann an. Also Herr Günschler, ich komme dann morgen und bringe Ihnen Ihre Treppe. Ich sage, wunderbar. Aber ich verstehe das nicht so richtig. Sie haben doch gesagt, Sie brauchen 8 Wochen. Ach doch, doch, denken Sie denn, was bei uns passiert ist. Als ich von Ihnen weg bin, klingelt bei mir das Telefon und da ruft mich eine, wie hießen die Dinger in Berlin, die Botschaft, irgendeine Botschaft von dem Land an. Und die brauchen in ihrer Villa eine große Stahltreppe. Und dann haben die über die Regierung Druck gemacht und haben gesagt, Sie müssen in einer Woche in dieser Villa, in der Botschaft, die Stahltreppe liefern. Und wir haben eine Firma in Thüringen, die macht das alles. Und dann habe ich denen gesagt, Freunde, stoppt die Produktion, lasst alles stehen und liegen und baut genau diese Treppe. Und jetzt hat der Idiot von Vorarbeiter die Nummern verwechselt. Jetzt hat er ihre Treppe gebaut. Ich sage, Sie dürfen den Mann dafür nicht bestrafen, der kann nichts dafür. Ich kann Ihnen sagen, wie es wirklich passiert ist. Wie, was wirklich? Ich sage, wir haben dafür gebetet. Und ich habe geheult, ich habe wirklich geheult. Ich saß zu Hause und meine 2 Kinder, Papa, genau was du immer sagst, beten hilft. Ja, ich sage natürlich, beten hilft, beten hilft. Und dann kam am 7. Tag die Firma, dann kam die Treppe. Das haben wir nie vergessen. Und immer wenn ich über diese Treppe gehe, dann denke ich, ja, sollte ich mal traurige Dinge in meinem Leben erleben. Und die werde ich erleben. Sollte ich mal irgendetwas nicht verstehen, sollte ich mal Zweifel haben an dir, dann lass mich immer an die Treppe denken. Und dann sage ich zu Frau Schreiber, was sagen denn jetzt? Erzählen Sie mir doch mal Ihre Geschichten. Ich sage, ich will überhaupt nicht angeben, aber Gott ist doch nicht eine Blase, das ist doch keine Wolke, sondern der ist wirklich da, der lebt und der war sogar auf der Erde und der ist für Sie gestorben, ob Sie es glauben oder nicht. Und mit dem kann man jetzt leben. Und ich lebe jetzt 40 Jahre oder 45 Jahre mit Gott und ich kann nur sagen, es ist extrem spannend und es macht froh, ich bin glücklich. Gott hat mich wirklich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt und ich möchte keinen Tag tauschen. Ich will nicht zurück in die Finsternis. Ich will es nicht. Und vielleicht sitzt hier irgendjemand, der immer noch in der Finsternis sitzt. Ich weiß nicht, wie du das da aushältst. Manchmal versuche ich mich in Ungläubige hineinzuversetzen und dann ist mein erster Gedanke, ich schmeiß mich vor den Zug. Also wenn ich in der Zeit hier leben würde und hätte nicht meine Zukunftsaussichten, hätte nicht meine Beziehung zu Christus, das wäre für mich so öde und so sinnlos und so blöd, dass ich sagen würde, also wenn ich 70 bin und dann kommt die künstliche Hüfte und ein Stent und der Herzschrittmacher und irgendwann kommt dann die Demenz, also da würde ich sofort in die Schweiz und sofort mich abschießen lassen da. Oder also die letzten 10 Jahre würde ich mir nicht antun. Aber wenn ich einmal aus der Finsternis ins Licht gegangen bin, dann merke ich, dass die Bibel ganz viel über alte Leute erzählt. Und alte Leute werden wunderlich, überhaupt keine Frage. Wir werden auch eine Belastung für unsere Umgebung. Ja, das ist gut so. Meine Frau hat ihre Schwiegermutter gepflegt. Und ich habe gedacht, also da habe ich auch wieder mal meinen Hut gezogen, weil ich dachte, erstmal macht das nicht jeder und Gott in seiner Weisheit gibt uns ja in unserem Leben so einen Kreislauf. Ja, wenn du geboren wirst, da bist du auch hilflos. Da kriegst du deine Windeln dran, du kannst noch nicht mal reden, du schreist nur die ganze Zeit. Und wenn du alt wirst, wiederholen sich manche Dinge. Das ist nicht tragisch. Denn wir leben mit anderen Menschen zusammen und wir leben eben nicht in Ägypten. Wir leben auch nicht in der Dunkelheit. Und es ist gut für Kinder, wenn sie daran denken, dass ihre Eltern alt werden. Man soll seine Eltern ehren. Man muss ihnen nicht gehorchen, das ist ein großer Unterschied. Aber man soll sie ehren. Und das wird sich rausstellen, ob du deine Eltern ehrst, wenn sie alt werden. Wie du mit deinen Eltern umgehst. Meine Kinder kamen mal vor ein paar Jahren nach Hause, brachten sie ein Blechschild mit der Stand drauf, sei nett zu deinen Kindern, denn sie suchen dein Altenheim aus. Und da gab es natürlich eine heftige Diskussion bei uns zu Hause. Ich habe keine Ahnung, was mit mir passiert, wenn ich noch älter werde. Aber wir sollten uns Mühe geben, in den Generationen auch im Licht zu leben und auch den anderen zu sehen. Und wenn du alt wirst und du bist alleine, du hast vielleicht einen Ehepartner verloren, dann freust du dich unbändig über einen Besuch. Und das steht in Jakobus 1. Witwen und Waisen in ihrer Drangsal besuchen. Das ist auch im Licht leben. Und ich glaube, dass die Israeliten das sehr gut verstanden haben. Wie können wir Christus in unseren Wohnungen realisieren? Habt bitte ein ehrliches, gottseliges Leben. Also das klingt jetzt ein bisschen so altmodisch, ich will es versuchen, modern auszudrücken. Also ihr könnt von euren Kindern nicht erwarten, A, dass sie sich überhaupt bekehren oder dass sie dem Herrn Jesus mit Freuden nachfolgen, wenn ihr es nicht tut. Den Ton gebt ihr an als Familien. Und deswegen ist es vielleicht gut, wenn ihr euch heute Abend mal fragt, du bist Vater, du bist Mutter zu Hause. Was sehen meine Kinder eigentlich bei mir? Erleben die, dass Papa sich bei Mama entschuldigt, wenn er einfach mal was Blödes rausgelassen hat? Erleben die Kinder, dass wir von Vergebung leben? Erleben die Kinder, dass wir beten, dass wir ehrlich sind, dass wir auch mal ehrlich zu Gott sagen, Gott, jetzt ist was passiert und wir verstehen es nicht oder wir müssen etwas machen und wir können es nicht. Ich musste eine Beerdigung machen vor 2, 3 Jahren und das habe ich meinen Kindern gesagt. Ich habe meinen Kindern gesagt, das werde ich nicht überleben. Ich habe panische Angst davor. Das war ein junger Mann, der war 40 und da dreht es dir alles um, wenn du da vorne stehst und dann sitzen da 200 Leute und du sollst der Witwe mit ihren 3 kleinen Kindern jetzt irgendetwas sagen. Und ich habe gesagt, Herr, ich kann es nicht. Organisiere die Entrückung bis dahin, mach irgendwas, aber ich will es nicht. Ja. Und für so eine Augenblicke ist natürlich ein Handy ein Traum, wenn du dann von deinen Kindern plötzlich Bibelverse geschickt kriegst. Und eine Tochter schickte mir einen Psalm, das habe ich nie vergessen bis heute, und zwar Psalm 138, Vers 3. An dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir, du hast mich ermutigt, in meiner Seele war Kraft. Und als ich sie dann wieder gesehen habe, also ich darf immer noch meine Töchter drücken, dann habe ich sie gedrückt, ich sage, du danke, das war Lebenselixier. Ohne den Vers hätte ich es nicht gemacht. Wir wollen in unseren Familien Christus wirklich da sein lassen, dass man das Licht sieht. Und ich möchte euch sehr dazu ermutigen. Ich glaube, dass wahrscheinlich jede Familie sagt, okay, da ist Luft nach oben, ja? Bei mir auch. Immer ist Luft nach oben. Aber ich komme zurück auf meinen Satz zu Anfang. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist nicht in deinem Haus ein 60-Zoll LCD-Bildschirm in deinem Wohnzimmer, wo du jeden Abend wie vor einem Brandopferaltar davor hängst und einfach nur Schwachsinn dir anguckst die ganze Zeit. Damit wirst du keine Lampe in deinem Haus aufrichten. Ich gucke auch mit meinen Kindern einen Film, wenn er denn gut ist und wenn ich muss. Aber das sollte man irgendwie auf ein sinnvolles Maß reduzieren. Was wir brauchen, ist echtes Licht. Es ist wirklich Christus. Und es ist doch so schön, dass Gott diesen Bogen spannt nach Offenbarung 21 und dann sagt er, weißt du was? Weißt du, was euch durch euer ganzes Familienleben hindurchtragen wird? Das ist das Lamm. Das ist Christus. Und Gott gebraucht genau dieses Bild eines Lammes. Gott hätte ja auch sagen können, die Lampe ist ein Löwe. Oder ein anderes Tier, was auch von Christus redet. Nein, die Lampe ist das Lamm. Das redet schon von Demut, von Kleinheit. Und vielleicht darf ich damit schließen, an einem Vers aus Sprüche 3, ist das eine Botschaft, die unsere Kinder an unserem Abendbrotstisch lernen sollten, dass es keine Schande ist, klein zu sein. Ich halte es für eine der größten Verirrungen in unserer Gesellschaft, dass wir ständig prahlen und dass wir mehr aus uns machen, als wir eigentlich sind. Und Salomo sagt in Sprüche 3 zu seinem Sohn, Vers 7, sei nicht weise in deinen Augen, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Es wird Heilung sein für deine Nabel und Saft für deine Gebeine. Und das haben meine Kinder wirklich gehört bis zum Erbrechen. Sei nicht weise in deinen Augen. Hab nicht so eine große Klappe. Tu nicht so, als wenn du alles kannst. Denn ich kann es auch nicht. Ich bin auch schwach, obwohl ich dein Vater bin und obwohl du vielleicht lange Zeit gedacht hast, also Kinder denken ja in einem bestimmten Alter, Papa kann alles. Ja. Und dann merken die plötzlich, dass wir auch unsere Kratzer haben, dass wir unsere Lücken haben und dass wir überhaupt nicht alles können. Und dass wir manchmal auf den Knien liegen und sagen, Herr, wie soll das jetzt gehen? Hilf mir bitte. Ich kann es nicht. Und dann kommt Licht in unsere Wohnungen, indem unsere Kinder etwas hören, was sie in keiner Schule hören, auf keiner Hochschule hören. Ich fürchte inzwischen auch nur noch ganz selten auf Bibelschulen. Sei nicht weise in deinen Augen. Sieh zu, dass dein ganzes Leben dafür sorgt, dass du klein wirst, damit der Herr groß werden kann. Johannes der Täufer sagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Das kannst du durch die ganze Bibel angucken. Und so können wir jetzt Lampe für Lampe durchgehen. Was bedeutet, wenn Christus in unserem Haus einzieht? Wir werden gastfrei. Wir machen die Türen auf. Jeder darf kommen. Wir könnten jetzt hier 10 oder 12 Punkte durchnehmen, aber mir geht es einfach darum, dass ihr von hier weggeht und euch fragt, hat Christus überhaupt einen Platz in unseren Häusern? Vielleicht seid ihr da hinten in der Balzphase, ihr denkt über Heiraten nach, keine Ahnung, ist alles legitim. Aber bitte denkt in der Phase auch darüber nach, wenn ihr dann einen Mann oder eine Frau gefunden habt, wie soll denn euer Leben eigentlich ablaufen? Welcher Mittelpunkt wird denn euer Leben haben? Ihr beide seid nicht genug. Ehe heißt ein Herr eint. Christus muss reinkommen. Und das könnt ihr nicht lernen, nachdem ihr 3 Jahre verheiratet seid und dann irgendwo den Schalter umlegt und sagt, ja, jetzt wollen wir mal Christus holen. Das fängt entweder in eurer Verlobungszeit an oder es fängt nie an. Wenn man sich wirklich gut kennenlernen will, als junge Leute in der Balzphase, dann sollte man zusammen auf die Knie gehen und dann wirst du genau hören, wie deine Zukünftige betet. Ich habe meine Frau so kennengelernt. Zuerst traut man sich nicht, so ganz ehrlich zu beten. Das ist unglaublich heilsam. Und dann zieht Christus in euer Haus ein, bevor ihr verheiratet seid. Und was wir heute brauchen, sind Leute, die Häuser haben, in denen ein Licht hell strahlt, aus allen Poren rausstrahlt, aus allen Fenstern, damit eine Welt, die immer dunkler wird, weiß, wo sie hingehen kann, wenn sie gerne Licht haben wollen.